Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Bayern ist nur ein Bundesland, Markus Söder nur einer von 16 Ministerpräsidenten. Und doch schafft es heute der CSU-Vorsitzende erneut bundesweit die politische Debatte zu prägen. Sein Gedankenspiel über eine mögliche Impfpflicht sorgt für heftige Reaktionen. Mehr dazu gleich und zur Corona-Lage, zu den aktuellen Zahlen, Daten und Entwicklungen der Pandemie Fragen an den Epidemiologen Gerard Krause. Und wir schalten live nach Washington zu unserer Korrespondentin Doris Simon. Dort am Abend erste Reaktionen des scheidenden US-Präsidenten auf das geplante Amtsenthebungsverfahren. Donald Trump bleibt seiner Linie treu und spricht von einer Hexenjagd. Der Tag war heute noch jung, als zur frühen Stunde Markus Söder im Morgenmagazin der Fernsehkollegen seine Gedanken über eine mögliche Impfpflicht für Pflegekräfte formulierte. Ein vermutlich wohlkalkulierter Tabubruch, denn bislang waren hier alle Parteien weitgehend auf einer Linie. Klares Nein zu einer Impfpflicht. Die kritischen Reaktionen auf den Vorstoß aus München ließen dementsprechend nicht lange auf sich warten. Doch es gibt auch Zustimmung für den bayerischen Geistesblitz. Aus Berlin, Frank Kapellan.
Alexander Dobrindt ist sicher, die Debatte wird sich bald verlagern, weg von der Klage, es gibt zu wenig Impfstoff, hin zu der Feststellung, es gibt zu wenige, die sich impfen lassen. Der CSU-Landesgruppenchef greift die Debatte auf, die sein Parteivorsitzender angestoßen hat. Es kann doch nicht sein, dass sich in den Heimen mehr Bewohner als Pfleger impfen lassen. Markus Söder zieht die Parallele zu den Masern.
Wir haben eine Impfpflicht in Deutschland bei Masern, auch für Beschäftigte mit zu tun haben, zum Schutz der Kinder. Und deswegen geht es jetzt um den Schutz der Älteren. Und die Auswirkungen bei Corona sind, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, mindestens genauso schlimm wie bei den Masern. Jedenfalls zeigt es die Zahl der Todesfälle.
Niemand will eine allgemeine Impfpflicht, unterstreicht Söder, der auf den Ethikrat verweist. Dessen Mitglied Wolfram Henn, Humangenetiker, hält eine berufsbezogene Impfpflicht für denkbar. Für seinen Kollegen im Gremium, den Theologen Andreas Lob-Hüdepohl, wäre eine Pflicht allerdings nur vorstellbar.
Als letztes Mittel, um die Impfziele zu erreichen. Und die Impfziele bedeuten nicht allgemeine Ausrottung des Virus. Das wäre zwar schön, aber das ist nicht das Ziel, sondern die Verhinderung von schwerwiegenden oder gar tödlichen Erkrankungen.
Gegenüber Welt-TV betont Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragter der Bundesregierung, gerade Beschäftigte im medizinischen Bereich haben eine Vorbildfunktion. Auch ich werde mich als ehemaliger Krankenpfleger impfen lassen, aber...
Wir können mit Aufklärung und Akzeptanz viel mehr erreichen als eine Impfpflicht, die ja möglicherweise zur Verhärtung der Fronten führt oder zu Diskussionen, zur Ablehnung und so weiter und so fort. Es geht nicht um Verweigerung, lassen Sie mich das auch sagen. Es geht um die Skepsis.
Der Intensivmediziner Uwe Janssens sieht das ähnlich. Er fordert mehr Aufklärung. Pflegekräfte und Ärzte, die Nebenwirkungen der Impfung fürchten, gelte es zu überzeugen.
Es sind vor allen Dingen Jüngere und es sind vor allen Dingen dann auch Frauen, die Sorge haben, dass durch diese Impfung, wie auch immer, das Genmaterial verändert wird, dass durch die Impfung Schäden vielleicht für ein ungeborenes Kind zu befürchten sind. Genau diese Punkte müssen noch sinnvoll adressiert werden.
Auf mehr Aufklärung setzen auch die Sozialdemokraten. Fraktionschef Rolf Mützenich bewertet es grundsätzlich positiv, dass es nun eine breite Diskussion über das Impfen gibt.
Wir wollen keine Impfpflicht, wir wollen überzeugen. Ich habe zurzeit auch den Eindruck, dass die Bereitschaft zum Impfen durchaus wächst. Aber umso mehr bin ich dankbar, dass der Bundesgesundheitsminister sich bereit erklärt hat, dem nachzugehen, warum möglicherweise in Altenpflegeheimen die Zurückhaltung zumindest in der Vergangenheit groß war.
FDP-Chef Christian Lindner will alle Beteiligten an einen Tisch holen. Vertreter der Regierung, der Ärzteschaft, der Pharmaindustrie, um alle Probleme rund um das Impfen zu erörtern.
Unser Vorschlag ist, einen Impfgipfel einzuberufen. Alle sollten an einen Tisch, um gemeinsam miteinander zu beraten, wie wir auch das organisatorisch, das logistische Chaos, die Unterschiedlichkeit der Ansprechpartner überwinden können.
Darüber hinaus drängen die Liberalen weiter darauf, die Rangfolge beim Impfen per Gesetz abzusichern. Eine Verordnung für die Priorisierung reicht nicht. bekräftigt Lindner.
Aus dem Homeoffice in Berlin, Frank Capellan. Etwa 690.000 Menschen wurden in Deutschland bislang freiwillig gegen Corona geimpft. Jeden Tag werden es mehr. Das Impftempo soll schneller werden. Doch noch sind wir weit von einer Herdenimmunität entfernt. Das Virus breitet sich weiter aus. Die Infektionszahlen stagnieren, gehen kaum zurück. Zusätzlich wächst die Angst vor einer neuen, aggressiven Virusmutation. Die Debatte über eine Verschärfung, zumindest eine mögliche Verlängerung des Lockdowns, hat deshalb bereits begonnen. Aus Berlin, Theo Gers.
Es ist der bange Blick nach Irland. Dort hat die Corona-Mutante aus Großbritannien innerhalb weniger Tage für eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gesorgt. Und der bange Blick auf die grüne Insel befeuert auch in Deutschland die Sorge, der Lockdown könnte oder müsste eventuell verschärft werden. Deutschland steht vor 8 bis 10 sehr harten Wochen, so sagte es die Kanzlerin nach Auskunft mehrerer Ohrenzeugen heute vor Unionsabgeordneten. Angela Merkel steht mit ihren Sorgen nicht allein. Das Problem umriss 600 Kilometer weiter westlich Armin Laschet im Düsseldorfer Landtag so.
Wir müssen für Deutschland sagen, wir wissen noch nicht, wie weit es verbreitet ist und wie die Wirkungen sein könnten.
Und deshalb warnt Laschet davor, sich hierzulande bloß nicht in falscher Sicherheit zu wiegen.
Es kann sich von einem Tag auf den anderen ändern, wenn dieses veränderte Virus diese exponentielle Kraft entfaltet.
Doch wie diese exponentielle Kraft eindämmen? Durch eine Verlängerung oder gar Verschärfung des Lockdowns? Finanzminister Olaf Scholz will sich heute noch nicht festlegen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hingegen sagte, notfalls müsse auch über schärfere Maßnahmen nachgedacht werden. Noch einmal 10 harte Wochen, die die Kanzlerin erwartet, hieße Verlängerung bis März, möglicherweise bis in den April hinein. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das schlicht nicht verantwortbar.
Es muss einen intelligenteren Weg geben als 10 Wochen Lockdown in Deutschland. Statt weitere 10 Wochen das Land stillzulegen, brauchen wir jetzt einen Schutz für die wirklich gefährdeten Menschen.
Lindner verweist auch auf die wirtschaftlichen Folgen. Tatsächlich will auch die deutsche Wirtschaft selbst von einem kompletten Lockdown nichts wissen.
Wir haben keine Evidenz dafür, dass die Aktivität in der Industrie die Pandemie befördert,
betont der neue BDI-Präsident Siegfried Roßwurm am Vormittag. Seit 12 Tagen ist er im Amt und er hat sehr klare Vorstellungen, was in der Pandemie geht und was nicht geht. Ein Lockdown jedenfalls geht nicht.
Ich warne auch jeden davor zu glauben, man könnte ja mal 4 Wochen abschalten, das sei doch nicht so schlimm. Allein das Wiederanfahren würde dann wahrscheinlich noch mal einen Monat dauern. Und das ist eine relativ einfache Rechnung, was es heißt, wenn wir zum Beispiel 2 Monate Wirtschaftsleistung ausknipsen.
Der neue BDI-Präsident Roßwurm fordert denn auch das genaue Gegenteil. Noch im Februar müsse die Regierung kreative Lösungen liefern für Lockerungen, wo immer sie möglich und vertretbar sind. Doch die erscheinen Stand heute eher unwahrscheinlich. Aber abgewürgt werden sollen die Unternehmen auch wieder nicht.
Keiner von uns kann wollen, dass über die ergriffenen Maßnahmen hinaus wir die gesamte Wirtschaft in den Lockdown schicken müssen,
sagt am Mittag Hubertus Heil. Und damit gibt der Arbeitsminister vor, worauf die Bundesregierung zumindest jetzt erst einmal setzt, um einen Lockdown zu verhindern.
Wir brauchen, wo immer es geht, die Möglichkeit für Beschäftigte, von zu Hause aus zu arbeiten. Und zwar sofort.
Hubertus Heil hatte sich zuvor mit den Personalvorständen großer DAX-Unternehmen getroffen. Doch die Industrie wie auch die Arbeitgeber wehren sich gegen strenge Vorgaben oder gar eine Homeoffice-Pflicht. BDI-Präsident Siegfried Roßwurm will dies die Betriebe vor Ort entscheiden lassen. Noch weiter gegen Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA. Für ihn ist eine mögliche Verpflichtung zum Homeoffice unnötig und unnütz.
Soweit der Bericht von Theo Gers. Und über die Entwicklung der Pandemie kann ich jetzt sprechen mit dem Epidemiologen Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Guten Abend, Herr Professor.
Schönen guten Abend.
Beginnen wir mit der heutigen Aussage der Kanzlerin, es werden 8 bis 10 harte Wochen für Deutschland. Hat Angela Merkel recht mit ihrer Einschätzung?
Ich denke auch, dass es noch ganz schön schwierig sein wird in den kommenden Wochen. Und dass wir die Lage weiter sehr ernst nehmen müssen. Ich habe diesen Zeithorizont mehr in dem Kontext gesehen, dass das eben die Phase ist, in der wir wirklich noch Wintermonate haben, die, wie wir jetzt ja erlebt haben und auch bemerkt haben, ganz maßgeblich das Geschehen mit beeinflussen und dass wir zusätzlich eben auch eine Situation haben, in der wir noch nicht so genau einschätzen können, wie die neue Variante, die jetzt in England sich verbreitet, sich hier in Deutschland auswirken wird.
Warum ist das Virus im Winter gefährlicher als im Sommer?
Das sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Kalte Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringe UV-Strahlung sind alle drei Faktoren, die die Überlebensfähigkeit und die Verbreitungsfähigkeit damit auch der Viren erhöhen. Dazu kommt dann zusätzlich, dass man bei kalten Temperaturen gezwungen ist, eben in geschlossenen Räumen sich aufzuhalten. Und diese vier Faktoren dann zusammen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Übertragung stattfindet.
Würde es denn schneller gehen, würde das Virus wirksamer bekämpft werden können, wenn der Lockdown härter wäre, wie etwa in China, mit Ausgangsbeschränkungen und schärferen Kontrollen, trotz des Winters?
Möglicherweise. Man kann zumindest mal die Verbreitung der Gesamtzahl, also der Fälle in der Gesamtpopulation, damit verringern. Aber man muss ja immer auch die unerwünschten Wirkungen mitdenken und mitbetrachten. Und dann darf man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass dadurch allein die Todesfälle deutlich reduziert werden können. Denn die finden in einer Art Mikrokosmos statt, nämlich in den Alten- und Pflegeheimen, in der ein Lockdown ja per se erstmal nicht wirkt. Also ich kann sämtliche Busse stilllegen und trotzdem findet das Leben in den Altenheimen statt. Deswegen, wenn es uns nicht gelingt, spätestens jetzt den Hygieneschutz und den Infektionsschutz in den Alten- und Pflegeheimen, in den geriatrischen Kliniken massiv zu verstärken, dann werden wir leider trotzdem noch eine große Zahl von Todesfällen beklagen müssen.
Ist also die aktuelle Impfstrategie, erst die Alten, die Schwachen der Gesellschaft, die Pflegeheime, die Menschen in den Pflegeheimen zu impfen, sinnvoll, auch aus Ihrer Sicht des Epidemiologen?
Absolut. Ich unterstütze diese Empfehlung der Ständigen Impfkommission ausdrücklich. Die ist wirklich sehr ausgewogen und entlang der Daten, die wir kennen.
Halten Sie denn die von Markus Söder heute ins Spiel gebrachte Impfpflicht für Pflegekräfte sinnvoll vor dem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben?
Das Personal in den Pflegeheimen auch zu impfen, ist durchaus auch sinnvoll. Erstens mal sind sie potenziell auch mehr exponiert, aber außerdem kommen sie auch als Überträger in Frage. Wir wissen allerdings nicht, inwieweit die Impfung signifikant vor Übertragung schützt. Diese Erkenntnisse liegen noch nicht hinreichend vor. Man kann zwar annehmen, dass Menschen, die geimpft sind, auch eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, die Infektion zu übertragen, aber die Studien, die jetzt gemacht worden sind zur Impfung, die haben das nicht zum Messparameter gehabt. Das heißt, wir wissen es bis jetzt nicht. Das ist ein Grund, weshalb man mit so einer Impfpflicht vorsichtig umgehen sollte. Außerdem bin ich grundsätzlich der Meinung, dass wir eine Impfpflicht eigentlich nicht einführen sollten. Wenn die Impfung gut genug und gut verträglich ist, dann sind die Argumente offenkundig genug und dann sollte es durch gute Information und Überzeugung ausreichen. Denn mit einer Impfpflicht begibt man sich auch in eine sehr schwierige Situation insgesamt, insbesondere dann, wenn es sich um eine Impfung handelt, die noch nicht so lange im Gebrauch ist.
Sind diese Studien über die Auswirkungen der Impfungen denn bereits auf dem Weg? Werden wir in absehbarer Zeit in den kommenden Wochen dazu Erkenntnisse handfest bekommen?
Das wird methodisch schwierig, das in kurzer Zeit zu bringen. Anders als bei einer klinischen Studie, wo es um den Schutz des Individuums geht, ist der Schutz der Übertragung oder die Vermeidung der Übertragbarkeit methodisch schwieriger zu untersuchen und braucht auch eine längere Zeit. Insofern werden wir diese Informationen nicht sehr schnell in kurzer Zeit verfügbar haben. Es genügt aber, glaube ich, die Annahme, dass die Impfung auch zum Teil zumindest vor Übertragung schützen wird. Das ist sicherlich schon mal eine gute Motivation. Und dazu kommt ja auch die Motivation, dass die Menschen, die geimpft sind, dann auch geschützt werden vor der Erkrankung. Das sollte eigentlich als Argument genügen. Ich würde nicht raten, jetzt das Thema Impfpflicht zu diskutieren.
Wie lange wird es, Herr Professor Krause, denn dauern, bis wir die Auswirkungen der Impfungen, es werden ja jeden Tag mehr, 690.000 mittlerweile in Deutschland, zu spüren bekommen? Wann wird der Punkt kommen, in dem die Zahlen zurückgehen, die Infektionszahlen, weil immer mehr geimpft wird?
Wenn es jetzt gelingt, die Impfpriorisierung so stringent durchzuhalten und dann einen sehr hohen Anteil der Personen mit hohem Risiko zu impfen, dann würden wir auch tatsächlich merken, dass die Zahl der Todesfälle und die Zahl der schweren Erkrankungen zurückgeht. Aber dafür bräuchten wir wirklich die Mehrheit der Personen, die Hochrisikopersonen sind, also Menschen über 80, Menschen mit vielen Zusatzerkrankungen, dass diese Menschen zum Großteil geimpft sind, dann sollten wir auch einen entsprechenden Effekt sehen. Aber da sind wir noch weit von entfernt, denn das ist ja doch eine relativ große Bevölkerungsgruppe.
Weit von entfernt, das heißt, es wird noch Wochen dauern.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer nur über Lockdown und Shutdown reden, sondern dass wir auch die anderen drei Bereiche mitbedenken und genauso intensiv verstärken. Da ist an erster Stelle der Schutz der Person mit sehr hohem Risiko. Dann kommt als nächstes die therapeutische Betreuung, die frühe Überwachung von Patienten, die positiv getestet worden sind und die entsprechend auch ambulant schon betreut werden können, sodass verhindert werden kann, dass sie vielleicht stationär behandelt werden müssen.
Schutz von Menschen mit hohem Risiko macht in diesem Zusammenhang der bayerische Vorstoß FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Nahverkehr Sinn?
Ja, unter gewissen Voraussetzungen. Die Voraussetzung muss natürlich sein, dass diese Masken verfügbar sind und auch auf gerechte Weise verfügbar sind. Und wenn das gegeben ist, dann ist schon zu erwarten, dass das eine Verbesserung bringt. Und zwar aus folgenden Gründen. Die FFP2-Masken sind so gebaut, dass sie insbesondere den Eigenschutz deutlich verbessern. Zum anderen ist es so, dass die anderen Arten von Mund-Nasen-Bedeckungen, die wir vielfach hier sehen, das ist ja ein ganz buntes Bild, dass die zum großen Teil nicht wirklich gut getragen werden oder zum Teil zumindest nicht gut getragen werden. Man sieht immer wieder, dass die Nase dann doch frei bleibt, dass die Materialien, die dort verwendet werden, möglicherweise nicht geeignet sind und dass das alles zusammen dazu führt, dass der Schutz dieser allgemeinen Mund-Nasen-Bedeckung nicht so gut ist wie der Schutz der FFP2-Maske. Insofern kann man schon erwarten, dass daraus eine Verbesserung resultiert, aber die Bedingung muss natürlich sein, dass die dann auch verfügbar sind, und zwar für jeden, den es betrifft.
Der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema, das Virus kennt keine Grenzen. Diese schlichte Erkenntnis gehört zu den Corona-Binsenweisheiten. Und deshalb sind nationale Beschränkungen kaum sinnvoll ohne Abstimmung mit den Nachbarn. Dennoch, die neuen Virusmutationen lassen die Sorge vor einer neuen dramatischen Entwicklung der Pandemie wachsen. Die Bundesregierung will deshalb Einreisende aus Gebieten mit besonders vielen Corona-Infizierten künftig wohl schon vor der Ankunft in Deutschland zu einem Test verpflichten. Pia Behme berichtet.
Eine Testpflicht vor Abflug nach Deutschland und eine SMS an die Handys der Reisenden. Die Einzelheiten der neuen Verordnung werden zwar noch diskutiert, aber vor allem für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten und Ländern, in denen sich die Corona-Mutationen ausbreiten, soll es strengere Regeln geben. Laut einem Bericht des Spiegels gehört dazu auch die Verpflichtung, sich 48 Stunden vor Einreise testen zu lassen. Wer sich nach Ankunft ins deutsche Mobilnetz einloggt, soll eine SMS erhalten, die auf die Regeln aufmerksam macht. Die 10-tägige Quarantänepflicht sowie die verpflichtende Registrierung vor Einreise gelten demnach weiterhin. Betroffen sind vor allem Menschen, die aus Großbritannien, Irland und Südafrika nach Deutschland kommen. Dort breiten sich mutierte Formen des Coronavirus aus. Möglicherweise werden die geplanten Regelungen bereits ab Donnerstag und bis Ende März gelten. Ausnahmen soll es für Transitpassagiere, Diplomaten und Politiker geben, sowie für Berufs- und Studienpendler. Das konnte Steve Alter, Sprecher des Innenministeriums, gestern allerdings noch nicht bestätigen.
Wir haben bisher immer darauf Wert gelegt, dass sozusagen der grenzüberschreitende Lieferverkehr, dass auch Berufspendler eine besondere Berücksichtigung erfahren. Ob und inwieweit das in der aktuellen Fassung zu berücksichtigen ist, das ist im Gespräch.
Fraglich ist auch, wie die neue Verordnung von den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern etwa, hält wenig von Sonderregelungen für Pendler.
Herr Haselhoff und ich, wir haben uns vor allem dafür eingesetzt, dass die Bundesregierung alles dafür tut, dass auch die Mobilität insbesondere vom Ausland auch eingeschränkt wird. Ich weiß, das ist so ein Tabuthema, das mit den Reisen. Und weder Herr Haselhoff noch ich mit unserer historischen Erfahrung sind besonders begeistert, Reisen einzuschränken. Aber ich finde, das muss sein, gerade am Grenzpendlerverkehr.
Nach Ansicht der Sozialdemokratin gibt es zu viel Mobilität zwischen Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten. Daher seien Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern über die aktuell geltenden bundesweiten Regelungen hinaus eingeschränkt. Zudem stellt sich die Frage nach einer Ausnahme für Menschen, die bereits gegen Covid-19 geimpft wurden. In Sachsen-Anhalt etwa müssen bereits Geimpfte bei Einreise nicht in Quarantäne. Das Land bezieht sich dabei auf eben die neue Verordnung, die laut Bundesgesundheitsministerium aber noch nicht beschlossen ist. Der Sprecher des Innenministeriums betonte in dem Zusammenhang die Position Horst Seehofers.
Dass es keine Privilegien für Geimpfte geben soll, weil er befürchtet, dass damit eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt werden könnte. An dieser Position hat sich nichts geändert. Gleichwohl gibt es in einem solchen Prozess immer auch rechtliche Fragestellungen zu prüfen und die muss man jetzt einfach im Detail abwägen.
In Deutschland wird die Impfung im Impfpass oder durch eine entsprechende Bescheinigung dokumentiert. Welchen Nachweis Menschen gegebenenfalls vorlegen müssten, die im Ausland geimpft wurden, ist unklar.
Soweit dieser Bericht von Pia Behme. Keine nationalen Alleingänge, sondern Abstimmung. Enge Koordination mit den europäischen Partnern. Das war die Marschroute der Bundesregierung bei der Impfstoffbeschaffung. Doch dieses Vorgehen ist nicht unumstritten. Es gibt breite Kritik der Opposition und auch in Brüssel hat das Parlament viele Fragen an die zuständige EU-Kommission. Aus Brüssel dazu Paul Vorreiter.
Mehr als anderthalb Stunden steht die Leiterin der zuständigen Generaldirektion der EU-Kommission Sandra Gallina den Abgeordneten Rede und Antwort. Im Zentrum der Aufklärungsarbeit, warum ist der Impfstoffwarenkorb der EU-Kommission so zusammengestellt worden, wie passiert? Rahmenverträge mit zunächst 6 Herstellern unterschiedlichem Preis und mit neuartigen Technologien wie der mRNA-Technologie, die jetzt als erste mit den Zulassungen von BioNTech, Pfizer und Moderna das Rennen bei den Impfstoffen gemacht hat. Die Mitgliedstaaten waren diejenigen, die das Portfolio ausgesucht haben. Es war darauf ausgelegt, den potenziellen Siegerkandidaten zu kriegen, zu einem Zeitpunkt, an dem nicht klar war, welcher es sein wird. Es ist ja nicht so, dass wir Aspirin gekauft haben. Doch unabhängig von dem Gedanken, ein breites Portfolio aufzustellen, um das Risiko zu streuen, schließt sich eine weitere Frage daran an. Haben nationale Interessen eine Rolle gespielt, etwa die Förderung des französischen Herstellers Sanofi zu Ungunsten der Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt sind? Als wir das Abenteuer begonnen haben, hatten wir mehr als 165 potenzielle Hersteller. Was die Mitgliedsländer geleitet hat, war der wissenschaftliche Rat. Es gab viele Treffen. Welcher Hersteller könnte vielversprechend sein, wurde besprochen. Und unter diesem Gesichtspunkt wurde Sanofi betrachtet. Und Sanofi ist eine gute Firma, die beste Impfstoffe herstellt. Also wie könnte man auf Sanofi verzichtet haben?
Sanofi.
Einige Länder sollen bei der Zusammenstellung des Portfolios schließlich auch auf den Preis geschaut haben. Die Spanne ging schließlich weit auseinander. Der Preis für die innovativen mRNA-Impfstoffe liegt 6-mal höher über dem des Herstellers AstraZeneca, der eine herkömmliche Variante verwendet. In einer Pandemie kommt es mehr auf die Qualität und Sicherheit des Impfstoffes an, aber natürlich auch auf den Preis. Dass Impfstoffe erschwinglich sein müssen für die nationalen Gesundheitssysteme, ist auch Teil unserer Impfstrategie. Auf die Frage nach parallelen nationalen Bestellungen wie der Charge von 30 Millionen Dosen bei BioNTech Pfizer für Deutschland, die im September geordert wurden, sagt Sandra Gallina. Diese parallelen Verträge, über die gemutmaßt wird, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass ich sie jemals sehen werde. Diese existieren meiner Ansicht nach gar nicht. Und selbst wenn die Verträge bestünden, dann.
In any case, it is clear that the quantities for Europe come first. So if ever any such thing were to exist, it would come after us.
Sollten solche Verträge bestehen, dann würden diese Impfstoffdosen erst nach den europäischen Lieferungen verteilt werden. Seit heute erhalten die EU-Abgeordneten Einsicht in den Liefervertrag mit dem Tübinger Hersteller CureVac, dessen Impfstoffzulassung noch aussteht. Die EU-Kommission äußerte sich zuversichtlich, dass auch weitere Hersteller der Offenlegung zustimmen werden. Das verdeutlicht, dass die Aufklärung der Impfstoffdebatte noch am Anfang steht.
Aus Brüssel unser Korrespondent Paul Vorreiter. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Nach dem Corona-Ausbruch in Nordchina haben die Behörden weitere Ausgangssperren verhängt. Ruth Kirchner.
Betroffen von den Ausgangssperren ist jetzt auch der Verwaltungsbezirk Langfang, südöstlich von Peking, wo knapp 5 Millionen Menschen leben. Sie sollen 7 Tage lang nicht vor die Tür. In der gesamten Provinz Hebei, die die Hauptstadt Peking umschließt, sind damit jetzt 23 Millionen Menschen vom Lockdown betroffen. Die Infektionszahlen sind im Vergleich mit Deutschland nach wie vor niedrig. In der gesamten Provinz wurden seit Anfang Januar nach offiziellen Angaben 560 neue Corona-Infektionen registriert. Der größte Ausbruch in China seit Monaten. Die meisten Fälle wurden in der Provinzhauptstadt Shijiazhuang und der Nachbarstadt Qingdao festgestellt. Im Bezirk Langfang gab es offiziell nur einen einzigen akuten Fall. Dass trotzdem Ausgangsbeschränkungen verhängt wurden, zeigt, wie nervös die Behörden sind. Aus den Orten rund um Peking pendeln normalerweise jeden Tag Hunderttausende zur Arbeit in die Hauptstadt. Die Pendler werden jetzt deutlich schärfer kontrolliert und müssen mancherorts einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen, um die Stadtgrenze passieren zu dürfen. Die genaue Ursache des jüngsten Corona-Ausbruchs ist noch unklar. Die Infektionen verbreiteten sich laut Medienberichten vor allem in den eher ländlichen Regionen am Rande der Millionenstädte, unter anderem auf Hochzeiten und Beerdigungen.
Bundesweit sind fast alle Schulen und Kitas geschlossen. Eltern, die deshalb zu Hause bleiben müssen, können jetzt leichter und länger Kinderkrankengeld beantragen. Die Einzelheiten von Kai Küstner.
Vor allem Eltern, die ihre Kleinen bei geschlossenen Kitas und Schulen derzeit zu Hause betreuen, soll die Verdopplung der Kinderkrankentage helfen. Anspruch darauf haben, stellt das Ministerium von Gesundheitsminister Jens Spahn nun klar, gesetzlich krankenversicherte berufstätige Eltern. In den letzten Tagen war darüber spekuliert worden, ob auch Privatversicherte, pandemiebedingt, zusätzliche Kinderkrankentage geltend machen können. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dafür gilt der Anspruch auch, wenn Kitas oder Schulen nicht komplett geschlossen sind, sondern der Betrieb lediglich eingeschränkt läuft. Die Krankenkasse kann die Vorlage einer Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung oder Schule verlangen, so steht es in einer Formulierungshilfe für einen entsprechenden Gesetzentwurf, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Beantragen können Eltern die Hilfen rückwirkend zum 5. Januar. Zuvor muss allerdings der Bundestag noch zustimmen. Um die gesetzlichen Krankenkassen zu schonen, soll das zusätzliche Kinderkrankengeld aus Steuermitteln finanziert werden. Zum 1. April will der Bund dafür zunächst 300 Millionen Euro bereitstellen. Insgesamt rechnet man mit Ausgaben in Höhe von rund 500 Millionen Euro.
Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Nebenklage eine Verurteilung beider Angeklagter wegen gemeinschaftlichen Mordes verlangt. Heike Borufka.
Die Nebenklage im Lübcke-Prozess hat für die beiden Angeklagten vor dem Oberlandesgericht Frankfurt lebenslange Freiheitsstrafen wegen mittäterschaftlich begangenen Mordes an dem früheren Kasseler Regierungspräsidenten gefordert. Der Anwalt der Familie Lübcke beantragte darüber hinaus für beide Angeklagte die besondere Schwere der Schuld. Mehr als 4 Stunden lang hat der Frankfurter Rechtsprofessor Matt heute plädiert. Dabei hat er zum Teil ungewöhnlich vehement versucht, das Gericht von der Glaubwürdigkeit des Hauptangeklagten Stefan Ernst zu überzeugen. Ernst hatte in seiner letzten Version vor Gericht ausgesagt, er sei gemeinsam mit dem Mitangeklagten Markus H. am Tatort gewesen. Sie hätten den Mord gemeinsam geplant, er selbst habe geschossen. Der Senat hat im Prozess erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit Ernsts geäußert. Der Anwalt der Familie Lübcke glaubt dagegen, dass Ernst im Prozess die Wahrheit gesagt hat. Hier sitzt jemand, der sich richtig bemüht hat, sagte er wörtlich. Ernst und Markus H. hätten Walter Lübcke heimtückisch und aus extrem niederträchtigen Beweggründen, nämlich aus ihrer rechtsextremistischen Gesinnung heraus, ermordet. Dem Verfassungsschutz warf der Anwalt Versagen vor.
Die Deutsche Bank will nach übereinstimmenden Medienberichten ihre bisherige Zusammenarbeit mit dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump beenden. Aus New York dazu Peter Mücke.
Die Deutsche Bank war zeitweise die Hausbank Trumps. Sein Unternehmen, die Trump Organization, steht beim Geldhaus noch immer mit 340 Millionen Dollar in der Kreide. Die Kredite, für die derzeit offenbar nur Zinsen gezahlt werden, sind 2023 bzw. 2024 fällig. Die Deutsche Bank hatte Trump noch Darlehen gewährt, als andere Banken sich längst von ihm zurückgezogen hatten. Schon seit längerem versucht das Frankfurter Geldhaus, die Geschäftsbeziehungen zum noch US-Präsidenten zu kappen. Vor Weihnachten hatten bereits Trumps langjährige Beraterin und einer ihrer Mitarbeiter die Deutsche Bank verlassen. Nach Medienberichten spielen Manager verschiedene Szenarien durch, wie sie möglichst schnell die Trump-Kredite loswerden können. Die mit den Darlehen finanzierten Hotels und Golfclubs leiden, wie die gesamte Touristikbranche, stark unter der Corona-Krise. Nach der Abwahl Trumps wäre es für die Deutsche Bank nun leichter, auf eine Rückzahlung zu bestehen oder eine Zwangsvollstreckung einzuleiten, sollte Trump die Kredite nicht bedienen können. Sprecher der Deutschen Bank in New York und Frankfurt lehnten eine Stellungnahme zu den Berichten ab.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, mein Kollege Volker Hirt.
Auch nach dem offiziellen Handel, der um 17.45 Uhr schließt, geht das Traden weiter auf sogenannten außerbörslichen Plattformen. Und da zeigt sich dann, in welche Richtung es denn geht, wenn der Tag schon keinen Aufschluss gegeben hat. Um es kurz zu machen, es ging leicht bergab. Nicht dramatisch, aber die 14.000er-Marke ist erstmal weg. Kurz vor 20 Uhr waren es knapp über 13.900 Punkte. Es war ein Handelstag zwischen Hoffen und Bangen und spiegelt endlich mal die reale Welt wider, während die Börsen ja sonst ein wenig abgekoppelt von der Realität wirken. Das mit dem Impfen nimmt Fahrt auf, das mit den Neuinfektionen aber vielleicht auch, wenn gefürchtete Mutationen des Erregers nach Deutschland schwappen. Dann wird ein Neuanfang von lustig bis auf Weiteres verschoben. Trotzdem gab es heute klare Gewinner und Verlierer bei DAX und Co. Im deutschen Leitindex sticht Infineon hervor. Die Aussichten für Chiphersteller werden als rosig eingestuft in einer Welt, die über Videokonferenzen und durch Homeoffice immer computerisierter wird. Vor Infineon standen noch die Aktien von Heidelberg Zement, Covestro und Continental. Zu den Verlierern im DAX gehören unter anderem die Immobilienwerte, die allerdings im vergangenen Jahr auch glänzend gelaufen sind. An die Erfolge von Online-Händlern kam aber keiner ran. Shop Apotheke hat im vergangenen Jahr um 250% zugelegt und war auch heute im MDAX mit einem Plus von 8,5% die klare Nummer 1.
Die Börseninformationen von Volker Hirt. 8 kurze Tage sind es noch, dann endet die Amtszeit von Donald Trump. Doch das politische Erbe des Präsidenten wird die US-amerikanische Gesellschaft wohl noch lange beschäftigen. Erst in der Rückschau wird deutlich werden, wie nachhaltig der Schaden ist für die politische Kultur des Landes. Der demokratische Konsens ist in den vergangenen 4 Jahren brüchig geworden. Aus politischen Gegnern sind Feinde geworden. Doch Doris Simon in Washington, der Präsident ist weiter fest davon überzeugt, alles richtig gemacht zu haben.
Ja, Donald Trump ist so, wie er immer ist. Heute kein Bedauern, keine Reue, keinerlei Einsicht. Er sprach heute an der Grenze zu Mexiko, pries seine Bauarbeiten an der Mauer dort, die inzwischen über 600 Kilometer hat, und seine Einwanderungspolitik, und ging auch auf die Vorwürfe gegen ihn ein seit dem Sturm aufs Kapitol, wo er aufgerufen hatte zu der Gewalt. Er sagte, das sei eine völlig angemessene Wortwahl und das Impeachment sei für ihn überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das sei eine Hexenjagd gegen ihn. Auch sei nicht die Gewaltaktion vom Mittwoch das Problem gewesen. Gewaltaktion ist mein Wort, nicht seines, sondern die Proteste im letzten Jahr im Zusammenhang mit Black Lives Matter. Das sei, Zitat Trump, das echte Problem gewesen. Ja, überhaupt keine Einsicht. Sehr erstaunlich. Und andererseits auch nicht erstaunlich.
Donald Trump ist also zufrieden mit sich selbst. Aber Frau Simon, es gibt immer neue Informationen, immer neue Details über den Sturm auf das Kapitol.
Ja, vielleicht mal als Zwischenstand. Der zuständige Bundesanwalt hier in DC sagte, dass inzwischen 170 Menschen identifiziert sind, dass ermittelt werde von Straftaten bis hin zu Mord, und sagte wörtlich, das ganze Kapitol sei im Grunde ein Tatort. Es ist eine extra Taskforce eingerichtet worden, Aufruhr und Verschwörung des Justizministeriums und des FBIs. Da wird gezielt auch nach ermittelt, wer dafür in Frage kommt von denjenigen, die das Kapitol da gestürmt haben. Und es hat sich wohl herausgestellt, dass das FBI schon am Tag vor dem Gewaltausbruch am Kapitol Hinweise hatte auf geplante Gewaltaktionen. Das Regionalbüro in Virginia hat diese Hinweise weitergeleitet am Tag vor dem 6. Januar. Und da heißt es zum Beispiel, bereitet euch auf Krieg vor von Trump-Anhängern, tretet dem Kongress die Türen ein, es müsse Blut fließen. Die Verschwörer hatten wohl auch Pläne über die unterirdischen Gänge des Kapitols und sie haben sich über mehrere Bundesstaaten hinweg verabredet. Das FBI in Washington hat heute gesagt, ja, sie hätten diese Information bekommen und wohl auch weitergegeben. Aber die Sicherheitsbehörden hier in Washington D.C. Sagten, das sei nicht der Fall gewesen. Und das, wie gesagt, war letzte Woche. Jetzt mit Blick auf nächste Woche, auf die Amtseinführung von Joe Biden, gibt es wieder neue Drohungen für Washington und alle 50 Bundesstaaten. Tausende von Gewalttätern, die sich da verabreden wollen. Und inzwischen sind 6.000 Sicherheitskräfte, vor allem Nationalgarde, hier in Washington schon aus 6 Bundesstaaten angekommen. 15.000 sollen es werden bis zur Amtseinführung am 20. Januar.
Unterdessen jetzt in diesen und in den nächsten Tagen soll ja das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren, auf den Weg gebracht werden. Die Demokraten sind wohl fest entschlossen, es durch den Kongress zu bringen. Wie gut, Frau Simon, sind die Erfolgsaussichten?
Also heute Abend wird noch einmal der Vizepräsident aufgefordert, mit dem Kabinett Donald Trump für amtsunfähig erklären zu lassen. Das wird nicht passieren. Und dann wird morgen das Abgeordnetenhaus, das Repräsentantenhaus abstimmen über den Anklagepunkt Anstiftung zum Aufruhr. Und es wird wohl eine Mehrheit geben. Es ist die Rede davon, dass 12 republikanische Abgeordnete mehr oder weniger mitstimmen würden mit den Demokraten. Das reicht aus. Die Führung der Republikaner im Repräsentantenhaus hat diese Abstimmung freigegeben. Es wird kein Druck ausgeübt, dass die republikanischen Abgeordneten dagegen stimmen sollen. Beim ersten Impeachment-Verfahren hatte ja noch keiner mit den Demokraten gestimmt. Einer hat es nun inzwischen auch öffentlich erklärt, dass er es tun wird. Das heißt, das passiert, dann geht das Ganze an den Senat. Der kommt erst wieder am 19. Januar zusammen. Aber die Washington Post meldete inzwischen, dass Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat, wohl erfreut sei, dass es zu einem Impeachment-Verfahren komme, weil, so der Bericht, damit die Chancen steigen würden, Donald Trump aus der Partei auszuschließen. Wie gesagt, im Senat das eigentliche Verfahren, dafür braucht es die Zustimmung von 17 republikanischen Senatoren. Es ist nicht sicher, dass es diese geben wird, aber der Prozess wird auf jeden Fall losgetreten.
Vielen Dank für diese Informationen live aus Washington, Doris Simon. Unsere Kinder sind das Wichtigste im Leben. Sie sind zu schützen vor Unrecht und Gewalt. Darüber dürfte es keine zweite Meinung geben. Und dennoch ist unser Nachwuchs bislang im Grundgesetz kaum mehr als eine Fußnote. Dies zu ändern, hatten sich die Großkoalitionäre für ihre gemeinsame Regierungszeit vorgenommen. Doch wie so häufig steckt der Teufel im juristischen Detail. Und so ziehen sich die Verhandlungen fast bis zum Ende dieser Legislaturperiode. Nun heute am Abend, vor wenigen Stunden, die Einigung aus Berlin, Gudula Geuter.
Am Abend meldeten CDU, CSU und SPD, was sich schon abgezeichnet hatte. Eine Arbeitsgruppe aus Ministern und Abgeordneten hat sich auf eine Formulierung geeinigt, mit der Kinderrechte in der Verfassung verankert werden sollen. Das Ziel, eine alte SPD-Forderung, steht schon im Koalitionsvertrag. Umstritten war die Umsetzung. Einen Gesetzentwurf, den Bundesjustizministerin Christine Lambrecht vor über einem Jahr vorgelegt hatte, wollten Teile der Union nicht mittragen. Jetzt lautet der Kompromiss, mit dem Artikel 6 des Grundgesetzes ergänzt werden soll.
Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt.
Die SPD-Politikerin Lambrecht zeigte sich am Abend sehr froh. Wörtlich: Mit der Verankerung von Kinderrechten machen wir deutlich, dass uns das Wohlergehen von Kindern ganz besonders am Herzen liegt. Kinder seien keine kleinen Erwachsenen, sondern besonders schutzbedürftig, mit besonderen Bedürfnissen. Das werde jetzt ausdrücklich auch im Grundgesetz anerkannt. Zufrieden zeigte sich auch Thorsten Frey. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion betonte dabei vor allem, was der Kompromiss nun nicht ändere. Träger des Erziehungsrechts sind und bleiben die Eltern. Der Staat hat hier nur eine ergänzende und nachgeordnete Funktion. Und in Anspielung auf einen Satz des damaligen SPD-Generalsekretärs Olaf Scholz, den der 2002 in anderem Zusammenhang gesagt hatte, betonte er: Eine Lufthoheit des Staates über die Kinderbetten wird es mit uns nicht geben. Andere zeigten sich weit weniger zufrieden mit dem Kompromiss. Auch der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Martin Reicher zitierte die Lufthoheit über die Kinderbetten und schrieb: Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz werde dazu führen, dass das Elternrecht zugunsten des staatlichen Bestimmungsrechts zurückgedrängt werde. Ganz anders begründen die Grünen ihre Ablehnung des Textes.
Er führt nämlich nicht dazu, dass Kinder tatsächlich Rechte haben, die eindeutig sind, die klar sind,
formulierte die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt. Und ihr Kollege von der Linkspartei Dietmar Bartsch befand:
Das, was vorgelegt worden ist, ist enttäuschend.
Ihnen fehlt, was auch ein Aktionsbündnis von Kinderrechtsverbänden vermisst. Der Kinderschutzbund, das Deutsche Kinderhilfswerk, UNICEF Deutschland und die Deutsche Liga für das Kind bemängeln, so bleibe das Grundgesetz hinter der Kinderrechtskonvention und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück. Ihnen fehlt der Anspruch auf kindliche Beteiligung und statt angemessen wollen Sie das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt sehen. Die Kritik hat Gewicht, denn so bewertet auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Einigung.
Es ist eine Verständigung in einer ersten Etappe, wo auch alle Beteiligten wissen, dass wir eine Zweidrittelmehrheit brauchen.
Vor allem auf die Grünen kommt es an. Katrin Göring-Eckardt.
Und deswegen biete ich gerne der Großen Koalition an, für die Zweidrittelmehrheit mit uns darüber zu reden, dass man eine Formulierung finde, die verbindlich ist. Bei dieser Formulierung werden wir jedenfalls nicht zustimmen können.
Es wird weiter zu verhandeln sein.
Gudula Geuter. Und zum Ende dieser Sendung der Blick auf einen Prozess, der nicht nur in Wirtschaftskreisen mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt wird. Vor dem Münchner Landgericht geht es nicht nur um den Dieselskandal und damit um die Aufarbeitung eines der wohl dunkelsten Kapitel der deutschen Automobilindustrie, sondern durchaus auch um Ethik und Moral in den Vorstandsetagen. Auf der Anklagebank sitzt stellvertretend der frühere Audi-Chef Rupert Stadler. Aus München dazu Michael Watzke.
Ein 18-Stunden-Arbeitstag und am Wochenende zwei Koffer voller Geschäftsbriefe. So muss man sich nach der heutigen Aussage von Rupert Stadler das Arbeitspensum eines Vorstandsvorsitzenden von Audi vorstellen. Der Vortrag des früheren Herrn der Fünf Ringe soll das Bild eines gestressten, aber stets integren Autobosses zeichnen, der als Betriebswirtschaftler nicht mit den technischen Einzelheiten des 6-Zylinder-Dieselmotors von Audi vertraut war. Stundenlang liest Stadler aus einem vorbereiteten, 45-seitigen Skript vor. Fragen blockt er vor Gericht ab. Dafür äußert sich sein Verteidiger Thilo Pforte nach Stadlers Einlassungen vor der Presse.
Herr Stadler bestreitet die ihm mit der Anklage zur Last gelegten Vorwürfe. Dafür ist es natürlich wichtig, Einzelheiten der Firmenstruktur auch aufzuzeigen, was ein bisschen komplexer ist.
In der Tat, Stadler nennt all die Kommissionen, Steuerungsgruppen und Gremien, die im 600.000 Mitarbeiter umfassenden Volkswagen-Konzern an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Vom APSK, der Audi-Produktstrategiekommission, bis zum Schadentisch, einem hochrangigen Treffen, bei dem in großer Runde technische Probleme besprochen wurden. Nur an einen Schadentisch zum Thema überhöhte Abgaswerte und illegale Abschaltvorrichtungen kann sich Stadler nach eigener Aussage nicht erinnern. Auch eine blaue Meldung, die VW-interne Bezeichnung für ungelöste Problemnachrichten, habe er zur Dieselthematik nie bekommen. Zitat: Ich habe als Vorstand immer auf Gesetzeserfüllung gepocht, so Stadler. Aber er sei viel unterwegs und selten im Büro gewesen. Dort habe er nicht mal einen eigenen PC gehabt. Und E-Mails an ihn habe sein Büro vorgefiltert. Er sei immer davon ausgegangen, dass Audi im Gegensatz zu anderen Autoherstellern nichts Illegales tue. Stadler wirft der Staatsanwaltschaft München vor, ihre Anklage willkürlich zu konstruieren, ohne entlastende Zusammenhänge zu berücksichtigen. Stadlers Verteidiger Thilo Pforte sagt:
Die Staatsanwaltschaft behilft sich vielfach bei der Konstruktion von Vorwürfen mit Herrn Stadler mit einer sogenannten lebensnahen Betrachtung. Das findet sich immer wieder. Und eine lebensnahe Betrachtung ist eine erstmal aus der Luft gegriffene Wertung, mit der nicht allzu viel anzufangen ist.
Nur einmal wird Stadler in seinem sonst sorgfältig formulierten Vortrag ein wenig handfester. Hätten die verantwortlichen Ingenieure bei VW und Audi in Sachen Dieselproblematik früher die Hosen runtergelassen, so Stadler, wäre Audi in den USA viel Ärger erspart geblieben. Das kann man auch als Kritik an Martin Winterkorn verstehen, dem früheren VW-Chef und Stadlers Vorgesetztem. Winterkorn steht selbst vor einem Strafverfahren. Im Audi-Prozess wird Winterkorn möglicherweise als Zeuge aussagen müssen. Das Urteil wird frühestens Ende 2022 erwartet. Und Corona könnte den Prozess noch verzögern, denn die Verteidiger von mindestens zwei Angeklagten wollen per Gutachten klären lassen, ob der Prozess in der aktuellen Pandemiesituation überhaupt wie vorgesehen stattfinden darf.
Michael Watzke aus München. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Ingrid Tramm, Sprecherin Anja Gawlik.
Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder hat mit seinem Vorschlag, eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte zu prüfen, für Schlagzeilen gesorgt. Die Nürnberger Zeitung sieht den Vorstoß sehr skeptisch. Die Bedenken der Pflegekräfte zu ignorieren, sie mit einer Impfpflicht sogar zu übergehen, das schafft kein Vertrauen. Es schürt vielmehr Frust und Ängste bis in die Gesamtbevölkerung hinein. Mehr noch, es spielt denen in die Hände, die das Bild eines Staates malen, der Bürgerrechte einschränkt und kritische Stimmen ignoriert. Die Rheinzeitung aus Koblenz bezeichnet das Vorgehen in der momentanen Situation als kontraproduktiv. Ein Zwang zur Impfung schafft kein Vertrauen. Schlimmer sogar, der Vorschlag einer Impfpflicht spricht den Pflegekräften ab, dass sie in der Lage sind, eigenständig und verantwortungsvoll zu handeln. In der Leipziger Volkszeitung heißt es: Es macht ratlos, dass ausgerechnet Menschen, deren Beruf die Betreuung von Hilfsbedürftigen ist, sich nicht impfen lassen wollen. Dennoch darf auch dem Pflegepersonal zugestanden werden, Angst vor einer neuartigen Impfung zu haben. Allen Bedenken kann mit überzeugenden Argumenten begegnet werden. Aber wo ist die umfassende Informations- und Aufklärungskampagne der Bundesregierung? Die Debatte sei überflüssig, findet die Neue Osnabrücker Zeitung. All jene, die immer schon geunkt haben, es drohe eine Impfpflicht durch die Hintertür und man könne der Politik nicht trauen, werden sich bestätigt fühlen. Ähnlicher Meinung ist die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel. Eine Impfpflicht für Pflegende, nur weil eine Umfrage nahelegt, dass ausgerechnet diese Berufsgruppe es mit dem Impfen nicht so eilig zu haben scheint? Nein, die Lage ist schwierig genug. Aufgeregte Politiker machen sie nicht besser. Hören Sie nun noch Kommentare zum Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Die Volksstimme aus Magdeburg meint: Ein Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump ist mehr als gerechtfertigt. Dennoch bleibt es zweifelhaft, ob die Demokraten mit diesem Ansinnen sich und dem Land einen Dienst erweisen. Eine breite gesellschaftliche Ächtung dürfte wirkungsvoller als ein Impeachment sein. Die Tageszeitung kommentiert die Entscheidung von US-Außenminister Pompeo, Kuba wieder auf die Liste terrorunterstützender Staaten zu setzen. Zwar kann eine Regierung Biden die Eintragung Kubas zurücknehmen, das aber ist ein langwieriges Verfahren, was selbst im günstigsten Fall viele Monate dauert. Unterdessen schlittert Kuba in eine immer schwerere Wirtschaftskrise. Pompeos innenpolitisches Ränkespiel geht direkt auf Kosten der Bevölkerung auf der Insel.
Vielen Dank, Anja Gawlik. Und mit dieser Presseschau von Ingrid Tramm sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk, wie immer mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dieser Sendung dankt für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie gelassen. Mein Name ist Stefan Heinlein.